damit kommen wir zu den Gebührengeldern des Tages, meine lieben Freunde. Und da machen wir direkt mit Brosius Gersdorf weiter. Ich fand das nur bemerkenswert, weil man tatsächlich sich gedacht hat, beim Heute-Journal, was ich ja zeitweise morgens reacted hatte mit euch, weil das tatsächlich jedes einzelne Heute-Journal ist es wert und ich schaue es auch noch jeden Tag, weil ich dann einfach, Leute, ich bin am morgens einfach scharf. Ja, wenn ich das gesehen habe, dann weiß ich, wie die Sterne stehen und sie stehen auf Propaganda.
Aber du guckst das immer vom Abend davor dann?
Genau, ich beim Frühstück, okay, beim Kaffee praktisch, schaue ich das Heute-Journal von gestern.
Okay, wann senden die mal um 21 Uhr?
Ich glaube 19 Uhr sogar.
Ach so, 19 Uhr. Stimmt. Ist das immer mit Hayali eigentlich oder?
Nee, aber mit Hayali sind die besten eigentlich. Hayali und Marietta Slomka sind richtig, richtig, richtig geil, finde ich. Also
die sind hart, ne?
Also im Propagandasinne, ja.
Krass drauf, ja.
Es sind Haltungsjournalisten, ja. Klaus Kleber damals war hart. Der macht ja leider nicht mehr.
Stimmt, der ist, schade.
Der hatte noch eine ganz besondere Art. Aber jetzt Slomka und Hayali ist halt absolut geil. Sivas ist halt auch schlimm, finde ich. Aber ich finde, Hayali schießt halt immer den Vogel ab, absolut. Denn, meine lieben Freunde, das Heute-Journal, damit der Öffentlich-Rechtliche von euch zwangsfinanziert, hat offenbar auch ein Problem damit, dass das jetzt mit der Brosius Gersdorf so gelaufen ist, was natürlich mal wieder klar macht, dass sie politisch neutral sind und das nicht irgendwie dann doch eine Kandidatin wäre, die denen auch ideologisch gefallen hätte. Das kommt hier gar nicht zwischen den Zeilen raus, wenn wir uns gerade schon den Anfang von diesem Heute-Journal einmal zu Gemüte führen. Habe ich das mit der Geschwindigkeit richtig? Ja, habe ich. Alles klar, Film ab. Fangt doch jetzt an!
Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Dunja Hayali.
Schönen guten Abend. Warum wirkt die gescheiterte Richterwahl so lange nach? Vielleicht, weil das, was wir da sehen konnten, nicht mehr viel mit Kritik zu tun hatte, sondern mit einer heftigen Wucht an Verleumdung und Desinformation.
Ich habe die Folge gesehen sogar.
Ja, wirklich? Ja, krass.
Ja, auch morgens zum Frühstück zu meinem Reispudding. Darf man hier Werbung machen?
Für deinen Werbepartner? Für meinen Werbepartner? God's Rage oder was?
Ja, genau.
Ja, mach Werbung, aber dann muss ich das gleich noch anklicken, dass hier bezahlte Werbung drin läuft. Ich glaube, ja.
God's Rage, Reispudding mit ein bisschen Proteinpulver. Das habe ich gefrühstückt mit Kaffee und da habe ich heute schon mal mehr reingezogen. Es war, wie man zu Neudeutsch sagt, ein Fiebertraum und ich wurde darauf hingewiesen, ich habe das einzige und erste Mal einen Titel so genannt, so ein bisschen aus Jux, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und wurde dann auf jeden Fall mindestens in einem Kommentar kritisiert, ich solle diese jugendliche Gossensprache sein lassen, das hätte man auch schon an dir kritisiert.
An mir?
Aber ja, weil du auch irgendwie ein paar Mal Fiebertraum irgendwo geschrieben hast in einem Titel.
Ja, tatsächlich veräpple ich damit Two Bored Guys, weil jedes Video von denen halt so anfängt und ich habe halt festgestellt, ihr seid schuld, das habe ich festgestellt, ja. Weil ihr klickt dann drauf, wenn es so heißt. Mhm. Ihr klickt dann drauf. Ich habe mir so lange so viel Mühe gegeben mit irgendwelchen kreativen Titeln und bla bla bla. Am allerwertesten. Ihr wollt lesen, das war traumatisch. Das war ein Fiebertraum. Das ist absolut baller baller. Jalla jalla. Und schon klickt ihr drauf. Was kann ich denn dafür? Und ich bin der Meinung, ja, es ist auch oft ein Fiebertraum. Das trifft zu. Genauso wie das, was wir hier sehen.
Da genauer hinzuschauen ist auch jenseits.
Ach ja, übrigens, achtet mal darauf, wie viele von diesen Desinformationen uns als Desinformation belegt werden. Das ist der Punkt des Ganzen, Freunde.
Dieser Personal.
Strichliste, führt eine Strichliste, Freunde.
Wichtig, denn Schmutzkampagnen können den für die Demokratie so wichtigen Diskurs zerstören.
Was wir natürlich nicht gemacht haben, indem wir die Insinuierungen von Korrektiv in unserer Berichterstattung zu Tatsachenbehauptungen umgeformt haben, die wiederum gerichtlich abgemahnt worden sind, sodass wir gar nicht mehr so berichten dürfen. Ach nee, ihr dürft das. Und damit meine ich den ÖRR allgemein. Ich weiß nicht, ob das Heute-Journal ein Urteil abbekommen hatte.
Um aber aus diesem Fall für die Zukunft zu lernen, muss man erst einmal verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass eine angesehene wie streitbare Juristin so verunglimpft wird und wie sich dann daraus eine politische Dynamik entwickelt hat.
Verunglimpft. Sogar das kommt noch dazu. Wie gesagt, mit ihr wurde um Längen harmloser umgegangen als mit jedem x-beliebigen AfDler, wenn ihr gegen den eine Kampagne fahrt. Und eure Kampagnen, die sind halt nicht sachlich. Die sind halt einfach Nazi-Rechtsextrem, Nazi-Rechts-Bernd. Und bei uns war es halt in dieser, wir können offen eingestehen, dass Alternativmedien dort eine Kampagne gefahren haben. Zu Recht, weil diese Dame ihre politischen Positionen für jeden einsehbar ausformuliert hat. Und es sind politische Positionen. Und es hat Gründe, warum gerade die SPD sie aufstellt, nachdem die geschlossen beim Parteitag für ein Parteiverbotsverfahren der AfD gestimmt haben. Und Brosius Gersdorf der Meinung ist, dass ja sogar noch danach das Problem der Anhängerschaft nicht beseitigt sei. Oh nein, das, damit wollte sie natürlich ausdrücken, und ich will jetzt keine eliminatorischen, das stelle ich nicht in den Raum, das mache ich klar, ja, aber die Wortwahl ist halt mega hart. Sie macht klar, sie hat ein Problem damit, dass Leute auch nach einem Verbot immer noch so denken würden, wie Leute, die die AfD wählen würden. Und weißt du, wie sie es richtig gestellt hat? Sie hat dann gesagt, nee, damit meinte sie, man sollte die Probleme lösen, die Leute dann dazu bringen, so zu denken, als wären sie praktisch AfD-Anhängerschaft. Mhm. Womit sie es nicht besser macht und eigentlich immer noch dasselbe sagt. Richtig. Sie hat dann trotzdem immer noch, also wenn Leute dann das Problem noch so sehen, denken die ja noch so, ob es gelöst ist oder nicht. Und damit müsste sie ja dann dafür einstehen, dass man praktisch AfD-Politik macht, weil deswegen wählen Leute ja die AfD wegen der Versprechen der AfD. Aber wir kommen ab. Ich drücke wieder auf Play. Entschuldigung.
Christoph Söller.
Den Bundeskanzler begleiten die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf und die verschobene Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht auch auf seiner Sommerpressekonferenz am Freitag.
Was Frau Brosius-Gersdorf in den letzten Wochen erlebt hat, ist völlig inakzeptabel. Die Kritik, die da teilweise geäußert worden ist, ist unsachlich gewesen.
Nachdem die weggekickt haben mit Plagiatsvorwürfen, die man sich schnell aus dem Ärmel geleiert hat, ne?
Ist auch ja. Also nur weil der Plagiatsjäger etwas vergleicht und untersucht, haben halt die CDU-Dödel, kann man sagen, daraus halt Plagiatsvorwürfe konstruiert, die er selbst, also Stefan Weber, nie geäußert hat.
Ach was?
Ja, ja. So ging das, so brachte man das Ganze ja ans Rollen. Das war also der erste offizielle Vorwurf von Plagiat kam von der CDU. Ich weiß gar nicht, von wem genau das geäußert wurde, aber Stefan Weber hat halt die beiden Habilitationsschriften verglichen. Das eine 97 veröffentlicht, das andere 98 veröffentlicht, beide laut Vorwort 97 quasi angefertigt, ja, also entstanden. Mm. Und daraus haben dann CDUler gemacht, ja, also das sind ja na, Plagiatsvorwürfe. Und das hat man dann wiederum als Begründung vorgeschoben an dem Freitag. Ja, jetzt sei man sich ja nicht sicher, diese Zweifel müssten ja erst ausgeräumt werden. Es stünden ja Plagiatsvorwürfe im Raum, die nie da waren. Und daraufhin hat sie sich ja dann wiederum bei einer Anwaltskanzlei, die haben dann gesagt, ja, es ist ja gar kein Plagiat und so weiter. Aber ja, so lief das an.
Tja, CDU, gesichtswahrend entkommen.
Problemisch gewesen.
Am 11. Juli wird die Richterwahl verschoben. Unzählige...
Man achtet auf die Musik im Hintergrund. Oh mein Gott, Alter. Mhm. Ja, klar ist das ein Novum, dass mal so lebhaft darüber diskutiert wurde. Aber eigentlich sollten sich die Medien doch darüber freuen, gerade unsere demokratiewahrenden Öffentlich-Rechtlichen, dass mal lebhaft über so etwas diskutiert wird. Debatte ist doch belebend für die Demokratie. Aber hier läuft dann im Zuge dessen, dass die da nicht so ganz bekommen haben, was sie wollten, diese Musik.
Falschmeldungen kursieren bereits mehrere Tage zuvor im Internet.
Oh, Falschmeldungen. Leute, habt ihr eure Strichliste schon bereit?
Internet. Im Kern geht es immer um dieselben drei Themen. Ihre Haltung zu einer Impfpflicht in der Corona-Pandemie, zu einem AfD-Verbot und zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.
Ja, so. Welche Falschinformationen kommen jetzt?
Im ZDF erklärt sich Brosius-Gersdorf.
Habe ich ein Video zugemacht. Ich finde, sie erklärt sich so mittelgut.
Mhm. Als jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler hat Position. Und das ist überrascht in Karlsruhe auch niemand. Ja? Das ist ein Berufs- und Rollenwechsel, den man dann vollzieht. Insofern finde ich das nicht richtig zu verlangen, dass jemand, der sich noch nicht dass es jemand sein muss, der sich noch nicht positioniert hat. Aber ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen.
Ich bin die Wissenschaft. Deswegen war das ja gar kein Problem, dass ich in der Zeit dafür plädiert habe oder beziehungsweise in den Raum gestellt habe, dass es eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht gibt. Also, dass Verfassungsgerichte in so einem pandemischen Szenario sogar dafür sorgen sollten, dass eine Regierung eine Impfpflicht einführt, wenn sie das nicht tut. Das wäre die Einführung einer verfassungsrechtlichen oder Wahrnehmung einer verfassungsrechtlichen Pflicht zur Impfpflicht. Und ich will gar nicht auf den Rest eingehen, der in diesem Papier, was sie nun mal mitformuliert hatte, was da noch so drinsteht im Sinne von die Ungeimpften bedrohen weiterhin sonst die berufliche Existenz und sowas, ja, also paraphrasiert, ja, bitte nicht verklagen und so, bitte, ja, ich habe es in meinem Video ja eingeblendet gehabt. Ja, ich bin die Wissenschaft, ja und? Trotzdem diskutieren wir über die Position, ob Wissenschaft oder nicht.
Also zum einen glaube ich, dass sie damit falsch liegt, dass sie ihre Meinung die Mitte der Gesellschaft vertreten, das glaube ich mitnichten. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Meinung vertreten aus der Mitte der Gesellschaft, ja. Gerade wenn wir, weiß ich nicht, Migrationskritik, auch Thema Impfpflicht und so weiter, und wenn die Leute ganz ehrlich mit sich selbst sind, auch alles, was an Corona Maßnahmen und so weiter erlassen wurde, Ausgangssperren, wie mit Ungeimpften umgegangen wurde, da wird die absolute Mehrheit uns recht geben, nur die wenigsten wollen es sich tatsächlich auch eingestehen. Dieser Punkt mit, ja, ich bin Wissenschaftlerin, halte ich auch für ein Stück weit problematisch, weil halt Rechtswissenschaft so ein bisschen so
war
ein
sie Virologin?
Themen, ja, das ist halt so ein eigenes Themenfeld, finde ich, genauso wie Sozialwissenschaften. Es klingt halt immer nach diesem naturgemäß oder man würde sich an irgendwie Naturgegebenheiten, Naturgesetzen irgendwie dran orientieren, aber das ist ja, also kein Stück weit so. Und die Position, die sie ja vertritt als Wissenschaftlerin oder die Thesen, für die sie eintritt, wenn du, sie hat ja ganz viel damit relativiert, indem sie gesagt hat, ja, das würde sich aus dem Grundgesetz ergeben oder ließe sich damit vereinbaren. So, damit wird das, und das würde ja nicht bedeuten, dass sie das gleichzeitig fordert, sondern das hat sie lediglich wissenschaftlich herausgestellt. Man stelle sich
in dieser Zeit Aussagen,
ja, aber man stelle sich vor, es gäbe irgendeine Form von wegen, alle Ausländer müssten abgeschoben werden aus Deutschland, das ergibt sich irgendwie aus dem Grundgesetz oder sonst wie, dass du solche Positionen, da würde ja auch keiner sagen, ja, das fordert sie nicht, das hat sie ja, oder das hat ja Person XY einfach nur wissenschaftlich erarbeitet und das ist ja irgendwie eine in sich schlüssige Herleitung, so, das macht man ja nicht. Nur hier will man plötzlich ganz fein angeblich differenzieren.
Ich zitiere, eine allgemeine Impfpflicht gegen das Covid-19-Virus verstößt nicht gegen das Grundgesetz, man kann sogar darüber nachdenken, ob mittlerweile eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht besteht. Ein bisschen drüber nachdenken, in der Zeit, in der man drüber debattiert, nicht wahr? Wer hat sie dazu gezwungen, das in der Zeit zu äußern, ist meine Frage. Es ist Aufgabe des Staates, die große Mehrheit der Bevölkerung, die freiwillig geimpft ist, wirksam davor zu schützen, dass ihre Gesundheit, ihre persönliche Freiheit sowie ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz weiterhin von Ungeimpften bedroht wird.
Ja, wie heuchlerisch ist es zu sagen, ja, man kann drüber nachdenken, ob da nämlich eine Pflicht besteht. Das ist wie, man kann drüber nachdenken, ob nicht eine Pflicht besteht.
Oh, jetzt aber nicht im Ton vergreifen, nicht im Ton vergreifen jetzt bitte. Ja?
Ja, nein, ich meine nur, nehmen wir halt irgendwie dieses dumme Beispiel, die AfD will ja irgendwie alle Ausländer abschieben. So. Und dann nimmst du halt wirklich dieses plakative Beispiel, irgendein Wissenschaftler, der auch an das Verfassungsgericht, ja, irgendein Rechtswissenschaftler, der da hingewählt werden soll, sagt halt, ja, also müssen wir überlegen, ob da nicht eine Pflicht besteht, dass wir nicht alle Ausreisepflichtigen morgen irgendwie gesammelt in Busse stecken und in ihre Heimat karren. So, und da würde wahrscheinlich sogar noch mehr Wahrheit drinstecken, als in dem, was sie geäußert hat. Brauchst du nicht glauben, dass man dann sagt, naja, okay, jetzt hat der Typ halt eine konservative Position, ja, deswegen können wir den doch trotzdem da reinwählen. Ja,
das war ein Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs, Boris.
Genau,
das
sind halt alles Nebelkerzen und man will halt ganz viel rumdifferenzieren, genauso wie, ja, Migranten sind ja gar nicht wirklich viel krimineller, wenn wir nur 1 Million Faktoren mit einberechnen, dann ist eigentlich jedes Grundschulkind genauso, weiß ich nicht, häufig tatverdächtig wie algerische Jugendliche.
Klar ist, jahrelang bestand der Wikipedia-Artikel von Brosius Gersdorf vor allem aus biografischen Angaben.
Oh, wann kommt so eine Analyse zu meinem Wikipedia-Artikel bei meiner Ex-Band in den Öffentlich-Rechtlichen?
Am 25. Juni werden erstmals fachliche Positionen eingefügt und in den folgenden Tagen immer wieder ergänzt, verkürzt und zugespitzt.
Ja, inwiefern verkürzt und zugespitzt? Wir wollen Desinformation hören.
Am 30. Juni berichtet die FAZ über die Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht.
Okay, Sie gehen nicht drauf ein?
Gericht. Einen Tag später fordern Max Mannhardt, Gründer des rechtspopulistischen Portals Apollo News, und der geschasste Ex-Bild-Chef Julian Reichelt, Brosius Gersdorf müsse verhindert werden.
Das ist halt das Ding, ne? Also wie sie einfach, sie sind halt übelst die Crybullies einfach, ne? Also die machen halt eigentlich die ganze Zeit Negative-Campaigning und Kulturkampf in den Öffentlich-Rechtlichen und dann machen die Rechten mal so rechte Sachen und sowas. Und da, wir reden über Julian Reichelt, Gott bewahre. Ja, wie rechts ist der Mann überhaupt, ne? Und dann machen die einmal so, oh, die gefällt uns aber nicht. Und dann so, boah, Kampagne. Man darf halt nicht, dass Rechte dürfen halt einfach gar nichts. So, damit ist eigentlich meine Ausführung abgekürzt.
Allein Reichels rechtspopulistisches Portal News veröffentlicht innerhalb von 10
rechtspopulistisch
Tagen mehr als 20 Artikel über die Juristin. Am 2. Juli verbreitet Beatrix von Storch von der AfD auf X die Lüge, Brosius Gersdorf wolle Abtreibungen bis zum 9. Monat legalisieren.
Die im Prinzip der Abtreibung bis zum 9. Monat das Wort redet. Menschenwürde erst ab Geburt, eine Frauenquote im Wahlrecht will sie natürlich, bla bla bla. Das ist etwas anderes, als das beinhart zu behaupten. Wir müssen hier aufs Wording achten. Die sind doch selber sonst immer so rosinenpickerisch unterwegs. Aber hier blendet ihr einen Tweet ein, der eben das nicht aussagt. Er sagt, dem Prinzip Wort redet, indem sie eben die Menschenwürde als solche als abwägbar problematisiert vor der Geburt. Was wiederum einer Partei in die Karten spielt, die Paragraph 218 reformieren möchte, ihre Basis innerhalb der Juso, den Paragraphen einfach straight up streichen möchte. Auch dazu gab es Faktenchecks und Faktenchecks von unserer Seite, die belegen, dass man sich so äußert. Sei es drum, die Frau möchte Paragraph 218 reformieren, das hat sie klar gemacht. Und ihre Überlegung selber öffnet halt Tür und Tor für die Überlegung, warum das dann bis zum 9. Monat nicht möglich sein stellen sollte. Das ist das, worüber debattiert wurde. Und ich finde, das Thema tatsächlich hätte ich gar nicht so in den Vordergrund gerückt, ehrlich gesagt. Also mir war die Corona-Sache eigentlich wichtiger. Aber sei es drum, ja. Desinformation inwiefern?
Am gleichen Tag startet die rechtskonservative Stiftung Citizen Go eine Petition gegen die Anwärterin.
Rechtskonservativ.
Recherchen des Magazins Der Spiegel.
Genau, so. Da haben sie dementsprechend... Recherchen des Magazins Der Spiegel. Ein bisschen Desinformation noch, Freunde. Hier hat man sich diesen Trend angeschaut und wir springen einfach mal ein bisschen. Hier sehen wir das wachsende Interesse.
Ob Abgeordnete wirklich von den Fake News beeinflusst sind, ist unklar. Der Think Tank Polisphere hat die Anzahl der Beiträge auf der Plattform X analysiert. Die Daten zeigen, wie rasant und wie reichweitenstark die Kampagne verlief. Auf Telegram und bei den Google-Suchinteressen sind die Verläufe ähnlich.
Wow. Und das Interesse wuchs also, als die Debatte immer mehr aufflammte.
Unter den Agitatoren ist auch die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig.
Agitatoren. Wir haben immer noch keine einzige Falschnachricht gehört, aber wir hören jetzt schon von Agitatoren.
Eine ehemalige AfD-Abgeordnete bittet sie auf X, Brosius Gersdorfs Wahl zu verhindern. Erledigt, antwortet Ludwig mit einem Zwinker-Smiley nach der verschobenen Wahl.
Oh, ja, genau, sie hat's halt, sie hat's bewirkt, ja.
Alleine übrigens.
Joanna Cotard hat's bewirkt.
Genau, also sie hat, also Cotard hat drum gebeten und Ludwig hat's umgesetzt. Wahrscheinlich hat sie Spahn erpresst mit, das wissen wir noch nicht genau, aber Spahn hat's ja letztlich abgesagt. Also irgendwer muss ja verantwortlich gemacht werden.
Ich wäre tatsächlich dafür, dass Joanna Cotard als nächstes, eigentlich haben wir damit ja das perfekte Machtwerkzeug. Joanna Cotard fragt einfach irgendetwas und dann wird das
bitte,
so gemacht.
Bitte machen Sie das. Sie bittet darum. Bitte treten Sie zurück, Herr Kanzler Merz. Bitte schützen Sie unsere Außengrenzen.
Bitte vor Grenzen zu, ja. Ja. Mhm. Per Richtlinienverfügung ans Innenministerium und die Bundespolizei. Genau.
Den Einfluss von Fake News hat bislang niemand zugegeben.
Welche Fake News?
Laut Unionsfraktion habe man inhaltlich fundierte Bedenken. Dann bleibt die Frage, warum die Fraktionsführung das Desaster nicht hat kommen sehen.
Also Kampagnen gab es schon, bevor es die sozialen Medien gab und übrigens aus allen gesellschaftspolitischen Richtungen. Die Jetzt hat eine Wirkmacht bis in den Bundestag hinein entfaltet, so der Vorwurf.
Alter, sie sind halt auch so massiv salzig, ne? Mhm. Sind echt massiv salzig. Also du merkst halt, also das ist auch wieder so ein Zäsurmoment, Deutungshoheit und Gehirnformhoheit der Öffentlich-Rechtlichen ist in Gefahr. Ja, jetzt dürfen ganz demokratisch auch andere Medien tatsächlich Debatten beeinflussen und Meinungen beeinflussen und das kann tatsächlich manchmal zu deren Nachteil gereichen. Aber was sind jetzt eigentlich mit unseren Strichlisten? Da sollten doch jetzt ein paar Fake News draufstehen. Irgendwie tun sie das noch nicht.
Analysiert hat das Ganze Polisphere, eine überparteiliche Denkfabrik, die politische Kommunikation untersucht.
Ah, oh, schau mal. Der Schwanz vom Hund sagt jetzt dasselbe wie der Kopf vom Hund.
Und deren Geschäftsführer begrüße ich jetzt in Berlin. Einen schönen guten Abend.
Mal wieder so ein Experte. Ich liebe es.
Philipp Seelhoff.
Schönen guten Abend.
Das ist eine Kampagne von rechts außen. Dieser Vorwurf.
Rechts außen. Julian Reichelt. News.
Und Apollo.
Rechts außen. Am Rande der Gesellschaft. Julian Reichelt sitzt demnächst im Podcast in Schnellroda. Und was, also nein, es ist halt wirklich, rechts, was ist eigentlich dieses rechts außen, Boris? Was ist das? Was ist rechts außen?
Nee,
ist Kubitschek ja, rechts außen? Der ist ja schon rechtsextrem dann für die.
Nee, also, ich glaube, der ist ein Hufeisen, der kommt bei Wagenknecht wieder raus, glaube ich. So rechts würde man den, glaube ich, einstufen, verorten. Ich weiß nicht was. Also rechts außen ist wahrscheinlich alles, was so gerade kurz vor rechtsextrem ist, meine Theorie.
Ja, ich glaube, das ist so oder extrem rechts ist auch gut. Das ist das, was man vorwerfen kann.
Das kommt, glaube ich, danach.
Extrem rechts, also ja.
Ich glaube, wir haben rechts außen, ultra rechts, extrem rechts und, nee, wobei, nee, ich glaube, wir haben erst extrem rechts, dann ultra rechts und dann rechts extrem. Ich glaube, das ist die Skala, die offizielle.
Das ist halt, damit du halt nicht justiziabel jemanden als Extremisten bezeichnest.
Obwohl wird ja auch ab und an als, sagen wir mal, Stilmittel benutzt, um Kritik im Keim zu ersticken. Warum sehen Sie denn jetzt hier wenig Kritik und...
Moment hier mal, war das gerade ein Moment des Self-Awareness? Ich spule mal kurz zurück, Entschuldigung.
Guten Abend.
Das ist eine Kampagne von rechts außen. Dieser Vorwurf wird ja auch ab und an als, sagen wir mal, Stilmittel benutzt, um Kritik im Keim zu ersticken.
Ihr habt doch die ganze... Ja, genauso wie Desinformation, Fake News, was ihr gerade gesagt habt, ohne eine einzige Fake News hier wirklich darzulegen. Noch nicht mal das, was Storch gesagt hat, hat sich noch nicht mal mit dem gedeckt, was ihr daraus gemacht habt.
Warum sehen Sie denn jetzt jetzt hier wenig Kritik und viel Kampagne?
Weil die Kampagnenelemente oder vielmehr die Desinformations- und
Verleumdungselemente. Welche Verleumdung ist ein Straftatbestand? Das ist ein harter Vorwurf.
Der Kampagne einfach im Diskurs sehr, sehr präsent waren. Also kritische Berichterstattung auf fachlicher Basis, die gab es durchaus, aber im Vergleich eben zu diesen Kampagnenelementen sehr, sehr gering. Und Kampagne, muss man auch dazu sagen, ist ja per se auch gar nicht das Problem, wie Sie schon gesagt haben. Die gibt es schon öfter oder gibt es immer. Das Problem ist hier die Verleumdung, mit der diese Kampagne...
Welche Verleumdung denn?
...katalysiert worden ist.
Wie gelingt es denn?
Ja, ich hacke jetzt hier vielleicht schon ein, weil ich mich nicht mehr halten kann. Philipp Seelhoff vom Polysphere ist übrigens jemand, der sich freut, ich zitiere einmal, Zitat, freue mich sehr, ab sofort Teil der Grünen Akademie der Böll-Stiftung zu sein.
Überparteilich, hallo, Clowny. Ja. Die haben das gesagt. Du darfst da jetzt nicht reingrätschen und schwurbeln, du Rechtsaußen-Schwurbler.
Er ist ein Aktivist im grünen Vorfeld bei der Böll-Stiftung. Zu sein und gemeinsam mit Böll-Diskurs Manuel Sarrazin, also der gute Sarrazin praktisch, ne? Rebhams, Ralf Füchs, Melcher, UVM zu den Zukunftslagen einer Gesellschaft im Wandel zu arbeiten, bei Böll.de verlinkt. Hier sehen wir ihn dann übrigens bei der Heinrich-Böll-Stiftung aufgeführt. Philipp Seelhoff, Geschäftsführer von Polysphere. Geschäftsführer von Polysphere, einem unabhängigen und überparteilichen Think Tank und Beratungsnetzwerk für politische Kommunikation und Talentförderung. Zu den Arbeitsschwerpunkten von Polysphere gehören blablabla, Kampf gegen Desinformation, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus sowie die Rolle von künstlicher Intelligenz im Politikbetrieb. Auf der Seite von Böll und dann hier schreibt er selber, BN Bundestag, es geht los, @Freiheitsrechte, powered by Böll-Stiftung, Böll-Diskurs, kommt vorbei. Und dann hier, farewell, liebe blablabla, vielen Dank für deine Arbeit, für mit und an der Böll-Stiftung. Viel Erfolg bei der neuen Mission Stephanus-Stiftung, die braucht noch Twitter. Oder, um es mit Lagondinsky zu sagen, sich was trauen und es anderen zu ermöglichen, anderen ermöglichen, sich was zu trauen. Jedenfalls, der Mann selber ist ab sofort Teil der Grünen Akademie Böll-Stiftung. Das wurde nicht erwähnt. Aber er ist ja hier dieses Mal als Experte von Polysphere und nicht als eben dieser Akademie-Typ von Böll. Gut, ich wollte es nur gesagt haben.
Ja. Überhaupt so eine Kampagne so erfolgreich, also in Wucht, Geschwindigkeit und Reichweite umzusetzen, also die Algorithmen allein sind es ja nicht.
Es muss Russland gewesen sein.
Die Algorithmen spielen insofern eine Rolle, als dass sie darauf ausgelegt sind, polarisierende, emotionalisierende Inhalte zu befördern. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn da ein Sharepick ist, die Richterin des Grauens möchte Abtreibung bis zum 9. Monat erlauben, dass das sehr stark emotionalisiert.
War? Dann bitte hier den Beleg jetzt rein, Alter. Das vorherrschende Narrativ war, eben von den Medien, denen man gerade diese Kampagne vorgeworfen hat.
Zum einen ja die Behauptung, die Richterin des Grauens, ich habe das schon häufiger gelesen, auch in anderen Beiträgen, dass immer von keine Richterin. Also wenn überhaupt Richterin to be, also angehende, mögliche. So die Frau ist Juraprofessorin, die hat zu keinem einzigen Tag in ihrem Leben in einem Richterstuhl gesessen. Also keine Ahnung, ob sie sich da mal reingehockt hat. Aber die hat halt nie als Richterin gearbeitet. Und diese Behauptung, dass es sich dabei um eine Richterin handeln würde, also zum einen das, was mich stört, das kam ganz oft. Und diese Beispiele, die halt genannt werden, ich weiß jetzt nicht, wo er genau hinguckt, draufschaut mit seinem, übrigens ist auch ein Hemdknopf zu viel offen, hat eher sowas von Reichels Bildzeit mit Goldkettchen und Brusthaar-Toupet, was rausschaut.
Ich finde, einer ist okay, wenn du keine Krawatte trägst, Mann. Aber zwei, das ist halt, wir sind nicht in Milan irgendwie auf der Einkaufsmeile mit einem Eis in der Hand.
Genau, da und im Urlaub ist auch okay, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwie, weiß ich nicht.
Es gibt Grenzen.
Genau, aber abgesehen vom Kleidung, von der Kritik am Kleidungsstil, es sind halt alles Strohmänner. Es ist halt so, wir können jetzt einen halben Strich machen für, er hat das quasi geäußert, aber ohne Beleg.
Tja.
Aber bei dieser Kampagne kamen ganz viele Faktoren zusammen. Mit der wichtigste ist die Zeit. Also Frau Brosius-Gersdorf kannte vor...
Also ich dachte, die Zeit online oder so. Leider nicht.
Vor 3 Wochen wahrscheinlich wenige oder wenigen war der Name bekannt. Hier gab es in ganz kurzer Zeit über ein relativ unbeschriebenes Blatt eine Dynamik. Da war sehr viel Unsicherheit unterwegs. Die Fraktionsführung wurde ja auch schon angesprochen, hat das nicht kommen sehen. Es gab relativ professionelle Elemente wie bezahlte Werbeanzeigen, Online-Petitionen, Aufrufe.
Es war noch nie der Fall, dass irgendein Medium abseits der Alternativmedien Beiträge beworben hat. Er spricht das so an, als wäre das jetzt irgendwas Perfides oder Illegales oder was auch immer. Also Medien machen Werbung für ihre medialen Inhalte, auch gerade wenn es um solche Debattenthemen geht. Und jetzt?
Bundestagsabgeordnete anzuschreiben. Und wie gesagt, das per se ist nicht das Problem. Problem ist, dass
also
das
eigentlich ist alles bisher, was passiert ist, gar kein richtiges Problem, weil man muss sich halt eingestehen, gab es halt von von linker Seite schon quasi in zehnfacher Ausführung und wahrscheinlich auch in echter Kampagnenform. Dieses rechte startende Kampagne ist halt so, ja, die haben halt irgendwie alle ein Problem damit, vertreten die langweilige Mehrheitsmeinung und dann wird so getan, okay, Kampagne, das klingt halt für mich immer so ein bisschen wie zentral organisiert, ist aber nichts davon.
Das ist eine ganz natürliche dezentrale Dynamik, die sich da ergeben hat. Also wir nehmen genau, ja auch...
Wie der Stolzmonat.
Also wir nehmen ja auch Themen auf, die einfach populär sind und heiß diskutiert werden, weil das die Leute halt interessiert, was man darüber zu sagen hat. Und das ist halt, also die Sache ist die, er muss auch selber mal diese Metaebene erreichen. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen da gerade machen, wahrscheinlich weiß das, ist eine Gegenkampagne, weil sie wollen, dass Borsius Gersdorf in dieses Amt gewählt wird, weil die alle die AfD hassen.
Richtig.
Weil zweiter Senat, AfD-Verbot, bla bla bla, ihr wisst schon. Also die selber haben die Hutzpe, uns hier von Kampagnen zu erzählen und selber machen sie eigentlich gerade eine Gegenkampagne gegen die Alternativmedien, die sich eben zu Borsius Gersdorf eingelassen hatten. Übrigens, die Welt greifen sie halt nicht an. Die Welt hat in dasselbe Horn geblasen.
Mhm.
Komisch, ne? Die wird immer rausgelassen, die Weltzeitung. Fast als würden die dann doch irgendwie im selben Team spielen.
...worden ist mit der, mit diesen Desinformationen, mit diesen Verleumdungen.
Also das klingt ja so ein
bisschen... Welche Desinformationen?
Ein bisschen nach Flood the Zone with Shit, das heißt...
Alter, welcher denn? Meine Strichliste ist immer noch leer.
Es ist Trumps Methode, also alles mit Desinformation zu fluten.
Ja, ja, dafür, dass man das Wort so oft sagt, haben wir leider sehr, sehr wenig Desinformation hier mitgeteilt bekommen.
Aber neben der Kampagne gab es ja dann noch die Aktion, wir haben es auch im Bericht gesehen, von Abtreibungsgegnern, wodurch dann über 37.000 E-Mails an Unionsabgeordnete geschickt worden sind. Aber ist das nicht auch legitim?
Also Abtreibungsgegner heißt in dem Fall, die wollen einfach, dass das Gesetz so bleibt, wie es ist, ne? Das sind, also die wollen jetzt nicht 218 beziehungsweise, also sie wollen jetzt nicht Abtreibungen verbieten per se, sondern die wollen, dass das Gesetz so bleibt.
Ja. Genauso wie Petitionen für oder gegen
Also so mein Stand, bitte faktchecken, ne?
Umweltthemen, Migration, für ein AfD-Verbotsverfahren.
Ja, absolut. Also wie gesagt, diese Elemente per se sind legitim, ich glaube, bei einer Kampagne.
Ja, also ist alles, was behauptet wurde, dann doch nicht falsch. Hä? Bin ich jetzt blöd?
Kampagne, die ja auch nicht daherkommt und sagt, hallo, ich bin eine Kampagne, sondern im Jahr 2025 einfach sehr viel,
Hallo, ich bin der Antifaschismus.
Ja, subtiler und eben auch vernetzter daherkommt. Und dann wären sie ja auch erfolgreich. Und ich glaube, da muss man sich dann immer überlegen, mit wem, mit welchem Ziel. Und auch das war ein sehr zentrales Kampagnenelement. Es ging
Gesundheit, wer hustet denn da beim Heute-Journal im Hintergrund so? Mann, oh Mann, Entschuldigung.
Ganz konkret darum, diese Wahl zu verhindern, setzt man sich da sozusagen zusammen. Und wie gesagt, eine Petition oder Aufrufe, alles soweit fein. Aber wenn man das verbindet mit diesen Verleumdungen und Falschbehauptungen, dann...
Welche? Mann!
Alle, mit allen.
Wir sind schon 7 Minuten drin. Ich werde es auch gleich abbrechen. Ich wollte euch nur klar machen, man spannt uns sehr lange auf die Folter.
Dann zerstört es den demokratischen Diskurs.
Es zerstört den Was? Es zerstört den demokratischen Diskurs, wie das jetzt gelaufen ist? Weil inwiefern? Ihr habt ein Problem mit dem demokratischen Diskurs, weil das war demokratischer Diskurs in euer Gesicht und zwar nicht zu eurem Vorteil.
Korrekt.
Kommen wir mal auf das Ziel oder zumindest auf die vermeintliche Wirkung. Der Vorwurf steht ja im Raum, dass Unionspolitiker von der Kampagne manipuliert worden sind.
Manipuliert mit welchen Falschinformationen denn? Manipulation würde ja unterstellen, dass da halt auch also denen was Falsches eingeredet wurde oder nicht. Weiß ich nicht.
Ja. Die bestreiten das, verweisen jetzt auf christlich-konservative Haltung. Ist denn der Vorwurf der Beeinflussung wirklich belegbar?
Ja, am Ende, also es ist, oder anders, es wäre vielleicht auch einigermaßen überraschend, wenn die Unionsfraktion oder einzelne Abgeordnete, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es geht hier nicht darum, dass pauschal unterstellt wird, dass die Unionsfraktion, also über 200 Abgeordnete, dort monokausal beeinflusst worden. Die Kampagne war ein Element. Es gab auch schon vorher Vorbehalte. In dieser Dynamik, wie wir auch im Vorbericht gesehen haben, hat das in den letzten Tagen eine unglaubliche Unsicherheit oder eine starke Unsicherheit ausgelöst. Das zeigte ja auch die Berichterstattung danach. Zuerst hieß es dann auch, es gab gar keine Kampagne. Mittlerweile wird das durchaus attestiert, aber es wird halt gesagt, es gab keine Beeinflussung. Inwiefern jetzt diese zehntausenden E-Mails und diese Diskurse oder die...
Es ist doch Teil der Demokratie, dass Alter, ihr macht die ganze Zeit mit eurer Zivilgesellschaft irgendwelche Sachen. Dann schreibt mal so eine Organisation E-Mails an Abgeordnete. Die können ja ihre eigenen Schlüsse aus so einer E-Mail ziehen.
Die beantworten ja auch, also nicht mal normale E-Mails, als ob die jetzt, weiß ich nicht, 300 E-Mails im Spam-Ordner irritieren würden.
Es ist absurd, was wir hier sehen. Sie fahren gerade selber eine Kampagne, eine Gegenkampagne.
Mhm. Diese Beiträge auf Social Media jetzt keinen Einfluss haben, das muss jeder Abgeordnete, die Abgeordnete für sich dann am Ende...
Ah, vielleicht sollten wir Social Media noch ein bisschen besser regulieren, oder? Hm, das wäre doch mal eine gute Idee.
Bei EU am besten, ja.
EU-weit, sehr gut.
Auch entscheiden oder beziehungsweise aussagen, ich glaube.
Also das hat er nicht gesagt, will ich ihm auch nicht in den Mund legen. Aber das ist halt, diese Debatte haben wir halt. Und immer vor dem Hintergrund, dass es um Desinformation gehen würde auf Social Media, bla bla bla. Und keiner kann halt belegen, wie groß der Einfluss davon jetzt auf irgendwelche Entscheidungsfindungen war. Also es klingt halt, diese Debatte als solche klingt halt immer so, als wollten die einfach über Umwege zensieren.
Aus unserer Sicht ist vor allen Dingen dieser Punkt der Plagiatsvorwürfe sehr zentral, weil das war relativ kurz davor. Und da muss man sagen, wirklich auch das i-Tüpfelchen noch zum Schluss, ein sehr zentrales Element, warum diese Wahl ja auch abgesagt worden ist. Und das wurde ja auch im Bundestag genauso thematisiert. Und ich glaube, spätestens da.
Das sind konstruierte Vorwürfe, die einen gesichtswahrenden Abtritt der CDU gewährleisten sollten, weil die dürfen ja trotzdem nicht ideologisch, das ist halt das Ding, gut, dass die CDU da gerade drin steckt, die dürfen halt nicht ideologisch widersprechen und damit die SPD halt vor den Kopf stoßen. Die mussten das halt irgendwie aus dem Hut zaubern. Ja.
Verstehe ich nicht so ganz, wie man dann sagen kann, dass es keinen Einfluss gab.
Also die Plagiatsvorwürfe, die nicht haltbar sind, und der Plagiatsjäger, der auch gesagt hat, die Union habe ihn da wohl missverstanden, so habe er das alles gar nicht gemeint. Diese Welle und die Folgen, zeigt das eigentlich die Wirkmacht, die Netzwerke von jetzt hier in diesem Fall Rechtsaußen mittlerweile haben? Also
wie kann man das problematisieren in einer Demokratie? Wie kann man das problematisieren? Ihr habt den größten gesellschaftlichen Einfluss jahrelang gehabt. Ihr habt ein Problem damit, dass ihr den nicht mehr alleine habt.
So, den Druck, den sie eventuell auch ausüben können, oder machen wir das Ganze jetzt größer, als das alles ist?
Es zeigt die Wirkmacht. Es zeigt, also das Besondere an der Kampagne ist, beziehungsweise diese Kampagne ist in der Mechanik überhaupt nicht neu. Das beobachten wir seit Jahren, in anderen Fällen auch. Das, was neu ist, ist dieser direkte Impact auf den parlamentarischen Betrieb beziehungsweise auf eine Entscheidung. Also von daher kann man das jetzt, glaube ich, nicht, sollte man das nicht beiseite wischen. Es ist jetzt aber auch keine Krise der Demokratie. Das wird
Ach, Gott sei Dank.
Oh, ein Glück, kann ich von meiner Liste streichen. Oh. Demokratie gerade nicht mehr in Gefahr.
Ja, ich mache das jetzt weg. Ich bin der Meinung, wären da jetzt noch Fake News, die man hätte erörtern können, hätte man sie längst genannt.